Herzlich willkommen zum Potenziale Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen heute mit euch wieder Alltagsphänomene durch die psychologische Brille betrachten. Und wir haben eine, hätte ich fast gesagt, Kundenanfrage. Wir haben eine Höreranfrage und zwar zu dem Thema Patchwork Family. Was mache ich eigentlich, wenn ich in so einer Patchwork Family ankomme oder Teil dieser Patchwork Family werde und so ganz klassische Schwierigkeiten habe? Also beispielsweise meine Partnerin oder mein Partner und ich, wir einigen uns auf ein Wertemodell, also wie wollen wir miteinander umgehen. Und jetzt ist das eins der Kinder, das nicht zu den leiblichen Kindern gehört, der Meinung, ich hätte ihm gar nichts zu sagen, weil ich nicht der Papa oder nicht die Mama bin. Und so die Frage, ja, was mache ich dann und woran liegt das? Und ja, da würde ich gerne mal den Ball zu dir rüberschmeißen. Ein bisschen erwartungskonform, ich weiß, aber du kommst ja auch aus einer relativ bunt gemischten Familie.
Ja, genau. Also auch klassisch Patchwork. Mein Papa ist, also Patchwork-Papa, ist, glaube ich, zu uns dazugestoßen. Ich weiß es nicht, war einfach sehr klein. Ich denke, zwischen 2 und 3 Jahren war ich da alt.
Mhm.
Genau, also ich kenne die Probleme so ein Stück weit.
Mhm. Hast du das denn mal gehabt, dass du irgendwie eher irgendwie eine Anweisung gegeben hat oder gesagt, Mensch, mach das mal so und so und du so rebellierend gesagt hast, du hast mir gar nichts zu sagen?
Na, wir hatten da schon über eine gewisse Zeitspanne, das ging über ein paar Jahre sogar, eigentlich eine schwierige Zeit miteinander.
Mhm.
Und zwar dahingehend, das weiß ich noch, es gab Regeln, zum Beispiel, wir hatten so eine Doppelhaushälfte, hatten meine Eltern gemietet. Mhm. Und da hatten wir einen Garten und an der Seitenwand des Hauses stand der Fahrradschuppen und da war ein Gartentor.
Warum sagt man eigentlich Doppelhaushälfte? Warum sagt man nicht, wir hatten ein halbes Haus?
Keine Ahnung.
Ich meine, Doppelhaushälfte ist doch ein ziemlich beknacktes Oxymoron, oder?
Aber jeder weiß, was gemeint ist.
Doppelhaushälfte.
Mhm.
Halbes Haus. Gut.
Und da war so ein Gartentor. Und das hatte mein Vater schief angebracht.
Mhm.
Oder es verzog sich über die Jahre, wie auch immer.
Mhm.
Und das war eine dieser Regeln, dass wenn ich nach Hause komme, ich mein Fahrrad in Schuppen stellen soll, wo ich behaupte, das habe ich bestimmt zu 60% auch getan.
Mhm.
Die anderen 40 habe ich es direkt vor den Schuppen gestellt.
Mhm.
Aber das Gartentor zugemacht habe ich halt selten. Weil das ging halt schwer zu. Also,
ja, natürlich. Ja?
So, und das war zum Beispiel so ein Konfliktherd, das war das Erste, was er gefühlt in meiner Wahrnehmung gemacht hat, wenn er nach Hause kam, geguckt, ist das Tor zu? Natürlich nicht. Das heißt, unsere Begrüßung war dann streckenweise schon so, was hast du vergessen?
Ja.
Oh, warum hast du das Tor nicht zugemacht? Das heißt, das waren immer so.
Tor.
Genau, das waren immer so latente Konflikte, die wir hatten, die auch manchmal dazu geführt haben, dass das schon auch Streitgespräche gab, nach dem Motto, was hast denn du gerade, wo ich so 14 war, was hast denn du für ein Thema, diesen bescheuerten Tor so, ist doch scheißegal, ob das auf oder zu ist, es ist schief, es ist krumm, es ist verwittert.
Ja.
Und das gipfelte auch mal wirklich in einer Situation, wo ich gesagt habe, jetzt hörst mal zu, du hast mir jetzt hier nichts zu sagen, lass mich jetzt einfach in Ruhe, ist mir Wurst, interessiert mich nicht.
Mhm.
Von daher fand ich die Anfrage jetzt spannend.
Mhm. Also, es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle, wie man sich sowas angucken kann. Und ein Modell, was total viel Sinn macht, ist so ein Rollenansatz. Also was ist eine Rolle? Eine Rolle ist ein Konglomerat, also eine Summe aus vielen verschiedenen Verhaltensweisen, die sich einem sozialen Etikett zuordnen lassen. Also du siehst, dass jemand ein kleines Kind anzieht, du siehst, dass jemand ein kleines Kind an die Hand nimmt, du siehst, dass dieser jemand mit dem kleinen Kind dann, keine Ahnung, das Auto aufs Fahrrad steigt oder ähnliches, dann sind das einzelne Verhaltensweisen, die sich gut zur Rolle Vater, Mutter, Bruder oder irgendwie zusammenfassen lassen. Das heißt, wir haben immer so bestimmte Rollenmerkmale, Rollenverhaltensweisen und dafür haben wir Schubladen. So, und jetzt haben wir aber das Problem, dass diese Schubladen, diese Verhaltensweisen eben nicht klar voneinander abgrenzbar sind. Und da haben zwei Psychologen mal ein tolles Konzept aufgebaut, dass sie nämlich gesagt haben, wir haben Abgrenzungen, die ganz plausibel und logisch sind. Also wenn jemand in eine Toilette für Damen reinläuft, wird er wahrscheinlich sich als Dame empfinden. Punkt. So. Und wir haben Abgrenzungen, die deutlich schwieriger sind. Und da gibt es drei Arten von Konflikten. Also, ich nehme mal das Beispiel mit deinem Vater und dem Gartentor. Das eine, was wir haben, sind Erwartungen, die er an dich hat. Also, welches Signal sendest du jetzt gerade? Sendest du das Signal von, ich bin ein Familienmitglied, das sich gut an die Regeln halten möchte? Oder sendest du das Signal, was da heißt, ich bin ein junger Mensch, der ganz natürlicherweise durch die Pubertät in so einen revolutionierenden Prozess eintritt? Oder ich bin nicht dein leibliches Kind und deshalb habe ich meinen eigenen Kopf. Punkt. Also, sie haben so unterschiedliche Kanäle, die auch dein Vater an dir dann wahrnimmt. Er könnte sagen, weißt du was, wenn du hier Frieden in der Familie willst, dann halte dich doch einfach an die Regeln. Oder wenn du mir zeigen willst, dass ich dir wichtig bin, dann halte ich an meine Regeln und so weiter. Das heißt, der von außen betrachtet, sendest du ja Informationen damit, dass du dieses doofe Gartentor nicht zumachst. Im Sinne von, interessiert mich nicht oder ich bin motorisch nicht kompetent genug, ein verschobenes Tor zuzumachen oder. Und jetzt hängt es sehr von eurer Beziehung zueinander ab, zu sagen, welches Signal nimmt dein Vater an dir wahr, während du das Tor nicht zumachst? Ist es reine Provokation? Ist es Nachlässigkeit? Ist es Vergesslichkeit? Ist es motorisches Unvermögen? Das ist so ein bisschen das eine Thema. Das zweite Thema, die Konflikte, die entstehen, sind sogenannte Intrarollenkonflikte. Also, wenn du dann nach Hause kommst, hast du ja verschiedene Rollen. Vielleicht hast du dich mit irgendwem zum Computerspielen verabredet. Das ist die Rolle Gaming-Partner. Dann hast du vielleicht eine Zusage gemacht zum Handballtraining, guckst auf die Uhr und sagst, oh, ich muss mich schnell umziehen, Klamotten noch kurz auf Toilette gehen, los geht's. Ich bin Sportfreund. Du hast also verschiedene Rollen, die miteinander konkurrieren. Und jetzt musst du in jeder Situation eine Entscheidung treffen, die da heißt, welche dieser Rollen, denen gebe ich den Vorzug. Du kannst nicht alle Rollen gleichzeitig erfüllen. Und dieser Intra heißt immer Rolle, also in dir, diese verschiedenen Rollen stehen in einem Wettbewerb zueinander. Weil du musst halt Prioritäten setzen. Und die dritte Möglichkeit sind sogenannte Konflikte, die daraus resultieren, dass diese Rollen, die du hast, möglicherweise nicht unvereinbar sind, weil sie an sich miteinander konkurrieren, sondern unvereinbar sind, weil sie bei dir einen Konflikt auslösen. Also, wir nehmen nochmal diese Interrollenkonflikte, die da heißen, ich bin Gaming-Partner, ich bin Sportfreund und so weiter und so fort. Das heißt, diese Rollen sind an sich alle gut kompatibel zu dir als Person. Mit jeder Rolle kommst du gut klar. Blöderweise stehen die Rollen in einem Wettbewerb zueinander, also Interrollenkonflikt. Die stehen im Wettbewerb, weil du kannst nicht im gleichen Maße pünktlich sein, wie du möglicherweise das Fahrrad noch in die Schuppen stellst, die Tür zumachst und auch noch die Schraube, die beim Schließen des Gartentors runterfällt, weil du auch noch zuverlässig und ordentlich bist, noch mal reinschrauben und möglicherweise ersetzen durch eine andere Schraube. Geht nicht. Punkt. Intrarollenkonflikt bedeutet, dass du bestimmte Rollen möglicherweise auch gar nicht erfüllen willst. Pubertät, dass du sagst, klar, weiß ich, was sich gehört. Bitte, danke, ja, nein und so weiter und so fort. Aber Pubertät ist ja quasi wie so ein, wo die Chemie im Kopf nochmal durchgeschüttelt wird. Wo du sagst so, da möchtest du auch nicht mehr, dass bestimmte Regeln gelten. Oder du sagst, ich bin groß genug zu entscheiden, wann ich nach Hause komme, ob ich das Gartentor schließe oder nicht. Oder von wem ich mir was sagen lasse. Gab es denn so eine Situation, wo du vielleicht jetzt auch im Nachgang so ein paar Jahre später sagen würdest, das war aber Quatsch, da habe ich mich über irgendwas aufgeregt, was sinnfrei war?
Ja, ich habe jetzt auch das, während du das so erzählt hast, nochmal versucht, vielleicht an mir festzumachen, hatte ich da irgendwelche Rollen? Hat, wenn wir das jetzt bei dem Gartentor mal belassen, irgendeine dieser Rollen dazu geführt, dass ich es nicht geschlossen habe? Oder dass wir deswegen einen Konflikt hatten? Oder mein Vater ist zum Beispiel auch öfters Frühs, wenn ich in die Schule musste, sollte ich ja den Fahrradhelm aufsetzen.
Ja.
Den habe ich auch aufgesetzt, wenn ich losgefahren bin. Aber ja. 20 Meter hinter der Hecke habe ich den abgesetzt.
Ja.
Der hat mich da öfter erwischt.
Ja.
So. Das Verhältnis von meinem Vater und mir ist aber, finde ich, eigentlich dadurch geprägt und auch mein Verhalten als Teenager damals,
ja.
weil ich den schon sehr lieb hatte oder auch noch habe. Ne? Mein Vater ist frühzeitig aufgestanden, spät nach Hause gekommen, weil er viel gearbeitet hat.
Ja.
Also auch, ich sag mal, einer verantwortungsvollen Position, die es abverlangt hat, dass er einfach lange arbeitet.
Ja.
Aber ich habe da immer absolutes Vertrauen auch gehabt. Ja, auch dieses Gefühl von Geborgenheit und hat ein sehr absehbares Verhalten gehabt.
Mhm.
Also das war nicht willkürlich oder launisch oder was. Aber gerade deshalb meine ich auch heute, war ich so aufmüpfig vielleicht auch mit dem Gartentor, weil ich mich getraut habe.
Mhm.
Okay. Also nicht, weil ich gesagt habe, du bist blöd oder dein Gartentor oder ich bin jetzt Gaming-Partner oder ich muss zum Handballtraining, was ich damals ja musste. Ich habe keine Zeit.
Mhm.
Sondern das Gartentor war halt einfach schief. So, es hat keinen Spaß gemacht, das zuzumachen. Und
ja.
Ich wusste aber auch, dass das wird weder seiner Liebe zu mir noch meiner zu ihm einen Abbruch tun. Es war halt einfach, hey, das Tor ist einfach scheiße.
Mhm.
So, du kannst jeden Tag nach Hause kommen und traurig sein, weil es wird nie zu sein. Es ist verzogen.
Ja.
Oder du lebst damit. Er wollte halt nicht damit leben. Ich auch nicht.
Also warst du auch verzogen quasi?
Vielleicht. Und das war aber der Grund.
Mhm.
Also, naja, ich habe ihm auch einmal gesagt, das hat er mir auch nicht übel genommen, was ich bis heute hoch anrechne. Habe auch mal gesagt, hörst du, du hast mir aber nichts zu sagen.
Mhm.
Mhm. Und er ist da auch nicht laut geworden oder eklig oder unangenehm oder der hat einfach gar nichts gesagt.
Mhm.
Er hat einfach gesagt, okay.
Mhm.
Hat sich rumgedreht und ist die Treppe hoch. Also wir hatten mehrere Etagen. Ne?
Mhm.
Und das ist im Keller gewesen, das weiß ich noch. Und das war schon in dem Moment scheiße, wo der okay gesagt hat. Für mich. Also das war so, ne, die ultimative Niederlage. Oder das ist so ein Dreck. Ich hab's doch eigentlich gar nicht so gemeint. Ne?
Ja, ja.
Du fühlst dich dann auch schlecht und du sagst, so was Dummes auch, ja. Also du weißt sofort, das war falsch, das war nicht in Ordnung, aber du hast, oder ich hatte zumindest damals nicht die Größe mit 14 oder 15, sag, bleib mal stehen.
Klar.
Komm.
Klar.
Ja? Ich habe da noch irgendwie, glaube ich, eine Bulle teuren Whisky versteckt und einen MP3-Player im Keller vor Wut, den er dann jahrelang gesucht hat. Und irgendwann habe ich ihm das wiedergegeben, nach einem Jahr und gesagt, hier hast du den.
Ja.
Und auch das hat er mir nicht übel genommen. Also ich erzähle das einfach deshalb, weil ich glaube, dass es schwierig ist, in so eine Patchwork-Familie reinzukommen, dass es schwierig ist, die Rolle als Vertrauensperson, als Vater, ja, weil ich finde, es gibt schon einen Unterschied, ob jemand ein Erzeuger ist oder ob er ein Vater ist.
Total.
Das eine bist du faktisch, das andere kannst du wehren und musst das auch immer wieder beweisen. Und ich will einfach nur dazu aufrufen, wenn man sowas vielleicht dann doch mal gesagt bekommt, du hast mir nichts zu sagen, dann behaupte ich in einem Großteil der Fälle, wenn man länger dabei ist und nicht erst 3 Monate, dann ist das auch ein Zeichen, dass das Kind einen eigentlich schon liebt und sich wohlfühlt, dass es das äußert. Weil es könnte auch einfach sagen, ne, Konstantin, leck mich am Arsch.
Klar.
So, ne?
Klar.
In dem Moment, wo es das begründet, wo es in die Konfrontation vielleicht geht, also irgendwo muss ihr ja was dran liegen oder ihm.
Also was ganz wichtig ist, zu verstehen, dass diese Rollen ja nicht stabil sind. Also wir haben ja unterschiedliche Rollen in uns jeden Tag. Also heute habe ich vielleicht eher die Rolle, oder was man ja sehr schön zum Jahresanfang sieht, da haben ja irgendwie alle den Bedarf der Rolle des gesundheitsbewussten Mitglieds der Gesellschaft. Ne? Also yo, ich unterschreibe eine Petition X und B, ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und bo. Wir haben also unterschiedliche Rollen. Die sind nicht stabil. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese Interrollenkonflikte, die ich habe, also welche Rolle möchte ich jetzt wie viel Ausdruck verleihen, dass das nicht stabil ist. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo man sagt, nee, also will ich jetzt gerne meinen Kopf durchsetzen. Ich weiß es zwar besser, aber ich will meinen Kopf durchsetzen. Und insofern ist es wichtig, wenn du in so eine Patchwork-Familie reinkommst, dass du das nicht als absolut betrachtest. Also in dem Moment, wo dein Gegenüber sagt, ja, will ich jetzt aber nicht und du hast mir gar nichts zu sagen, Punkt, das ist jetzt eine Rolle, die er ausgelebt hat. Was will ich denn, was kann ich denn sehen? Also ne, diesen ich kann mich auch bewusst auf eine andere Rolle fokussieren, etwas anderes konzentrieren, im Sinne von, der redet mit mir. Oder ja, der versucht vielleicht gerade eine Abgrenzung zu finden. Ne? Der versucht doch vielleicht gerade eine Position zu finden, wo er für sich nochmal deutlich eine Grenze zieht und sagt, dort bin ich in der Rolle des Gehorchenden und des Machenden, weil ich die Regeln akzeptiere und dort habe ich einen anderen Verstand davon. So, und jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, was sind die Momente, wo der andere sagt, nee, kannst du alleine machen. Oder was sind denn die vielen Momente, die gut funktionieren. Und was wichtig ist, ist, wir sagen oft dazu, dass es darum geht, einen Sog zu erzielen, statt einem Druck. Ja, also zu sagen, also wenn du das jetzt nicht machst, dann rede ich mit deiner Mutter, und dann... Ja. Und dann kommt die und dann gibt's Hausverbot oder dann gibt's Stubenarrest oder Kinoverbot oder weiß der Geier, was auch immer für Sanktionen. Hat immer zwei Nachteile. Das eine ist, man gesteht dann ein, dass es dort, dass man selber in dieser Rollenflexibilität, dass man verloren hat. Also zu sagen, okay, pass auf, du hast eine Rolle, die du gerade auslebst, die da heißt, ich ziehe mich auf meine Rolle als leiblicher Sohn einer Person zurück, die gerade nicht da ist, oder als leibliche Tochter, die gerade nicht da ist, und deshalb muss ich mir von dir hier nichts anhören. Das ist total okay. Das ist total okay, dass das Kind sich darauf zurückzieht. Aber es gibt ja noch eine andere Rolle. Und diese Rolle heißt, du bist Mitglied dieser Familie, du bist Teil dieses Haushalts. Und ich kann ja auch an diese Rolle appellieren. Und zu sagen, ja, das muss ich auch gar nicht widersprechen. Also nur, ne, also nur in dem Moment, wo du die Dinge so tust, wie wir sie hier vereinbart haben, wirst du ja nicht mehr Sohn oder mehr Tochter. Sondern zu sagen, nee, das ist dann diese Rolle, die du erfüllst und das ist auch okay. Und dann gibt es eben auch Rollen, die sind nicht so hochkompatibel. Und in dem Moment, wo die Leute emotional werden, spielt natürlich diese Rolle eine größere Bedeutung. Und jetzt den Schritt zu gehen und zu sagen, pass auf, ich baue keinen Druck auf, weil, ganz wie in der Physik, wenn der Druck wächst, dann weicht ein System an der dünnsten Stelle aus. Aha. So, die dünnste Stelle, die am wenigsten gut greifbare Stelle, ist eben diese Rollenflexibilität. Du kannst sie kündlich in verschiedene Rollen wechseln. Ziel ist es, einen Sog aufzubauen. Also dafür zu sorgen, dass der andere Lust hat, in eine Rolle zu gehen, die kompatibel zu meiner Erwartung ist. Also, nimm nur mal dieses Thema mit deinem schönen Gartentor. Mhm. Ja? Zu sagen, okay, wie kriege ich denn eine Kompatibilität her? Kompatibel wäre das ja, wenn wir vielleicht ein gemeinsames Ziel haben, also wir haben möglicherweise ein Haustier, was durch ein geschlossenes Gartentor daran gehindert wird, rauszurennen. Eine Variante. Oder zu sagen, pass auf, dieses Projekt Gartentor, das ist unser gemeinsames Projekt. Ich brauche deinen Rat. Warum? Weil du eigentlich die Person bist, die am häufigsten da durchläuft. Also wie muss der Mechanismus sein, dass es für dich entspannt ist? Muss das irgend mit einem Gegengewicht sein, dass das Tor automatisch zufällt? Muss das, was, wie auch immer. Also zusammen, pass auf, ich spreche dich auf einer partnerschaftlichen Rolle an. Und in dieser partnerschaftlichen Rolle hast du auch eher eine Chance, dann Interesse zu entwickeln, dass wir keine Unterschiede, keine Konflikte in der Rolle haben. Das ist natürlich manchmal nicht ganz einfach. Erstens, weil man steckt ja nicht im anderen drin. Man weiß ja nicht, was hat denn der gerade für ein Rollenbedürfnis? Möchte er gerade seine Ruhe haben? Möchte er die Interaktion haben? Gibt es überhaupt ein Lösungsinteresse? Also am blödesten ist es, wenn es überhaupt gar kein Interesse an einer Lösung gibt. Und sagen, ich kann gut mit meiner Rolle leben, du offensichtlich auch, ist das halt so. Blödeste Idee. Gut ist es, wenn beide sagen, wir sind mit der Kompatibilität dieser Rollen, die wir zueinander haben, nicht sonderlich zufrieden. Und weil wir damit nicht zufrieden sind mit dieser Kompatibilität, ändern wir die. Also dein Vater geht jetzt den Schritt und sagt, irgendwie ist Konstantin eher in der Rolle des rebellischen Pubertiers quasi. den kriege ich mit sachlogischen Hinweisen, wie schön es doch wäre, wenn das Tor zu ist, nicht bewegt. Ja? Aber er ist vielleicht auch in der Rolle eines Heranwachsenden, der ein bisschen mit mir im Wettbewerb steht. und zu sagen, Mensch, guck mal, ich will auch zeigen, was ich kann. Ich will als kompetent wahrgenommen werden. Ich will als Persönlichkeit wahrgenommen werden. Jetzt zu sagen, ich schaffe Gelegenheiten, wo er genau diese Möglichkeit hat, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Gartentor. So eine Challenge jetzt zu machen, wir gucken mal, wer von uns beiden häufiger das Gartentor zumacht. Weiß ich jetzt, die wird es nicht bringen, aber vielleicht an dieser Gestaltung. Ja. Und das ist eine echte Herausforderung, weil wir natürlich keine Offenbarung haben. Also wenn wir aufeinandertreffen, selbst jetzt wir als Podcaster das gemeinsam aufeinandertreffen, haben wir ja auch möglicherweise unterschiedliche Rollenerwartungen. Du sagst, Mensch, ich bin aber müde und K.O., möchte heute wenig reden, oder boah, ich habe mich mega aufgeregt, ich möchte ganz viel Redeanteil heute haben. Und so ist es ja ein Ausloten von Rollen. Jetzt sind wir als Erwachsene ganz gut darin. Kinder haben damit deutlich Schwierigkeiten. Und noch mehr Schwierigkeiten, wenn wir diese Rollenerwartung, die wir haben, nicht gut formulieren. Also, wenn ich sage, Mensch, wir müssen mal darüber reden, ist das was anderes, als wenn ich sagen würde, Mensch, ich würde mir wünschen, du setzt dich mal hin, 5 Minuten und hörst mir aufmerksam zu, weil ich habe irgendwie ein Thema. Das heißt, es ist immer an uns, diese möglichen Rollenkonflikte gut anzusprechen und abzuholen und zu sagen, hey, pass auf, da habe ich jetzt möglicherweise einen Rollenkonflikt, weil ich weiß nicht, was ich gerade sehen soll in deinem Verhalten. Also so ein Intersender-Konflikt, wo ich sage, ich weiß gar nicht genau, was ich da sehen soll, wenn du das zeigst. Ne? Nehmen wir nochmal die Situation, als dein Vater sich umdreht und die Treppe hochgeht. So. Da kannst du jetzt natürlich als der Empfänger dieser Botschaft ganz unterschiedliche Sachen sehen. Du kannst sagen, boah, der lässt mich einfach abklatschen. Ne? So, du kannst sagen, nee, der ist echt total souverän. Der sagt einfach, da komme ich jetzt inhaltlich nicht ran. Ich brauche mich aber mit dem Jungen auch nicht streiten. So. Also, nur so kannst du dieses Verhalten aus verschiedensten Perspektiven sehen. Und gut ist es, wenn wir den anderen nicht im Regen stehen lassen mit der Botschaft, die wir dort senden wollen. Und wenn du hast doch bestimmt mit deinem Vati auch über solche Situationen gesprochen im Nachgang. Dass du sagst, Mensch, wenn ich mich daran erinnere, boah, das war aber schwierig oder das war aber eine tolle Situation. Gab es sowas?
Nicht wirklich. Also ich denke, ich würde mir auch wünschen, dass das vielleicht immer der erste Ansatz ist, wenn es schwierig wird. Bei Patchwork-Familien. Du hast ja als Kind deine Eltern. Und in dem Moment, wo ein neuer Partner in das Leben deiner Mutter, in meinem Fall tritt, meiner Mutter, ist der ja da. Und dann ist er präsent. Und dann stellt sich oder hat sich mir in verschiedenen Lebensphasen ja immer wieder offenbart, okay, ne, das ist schon mein Papa. Aber ich habe ja eigentlich auch noch einen Papa. Und dann hast du manchmal, und ich denke, in der Pubertät ist das besonders eklig für alle, geht es ja um Identifikation.
Ja.
Bin ich jetzt wie mein richtiger Papa, nenne ich es jetzt mal, auch wenn das eine ganz blöde Formulierung ist.
Der leibliche Vater.
Genau. Oder bin ich mehr wie mein anderer Papa? Und in dem Moment hast du, glaube ich, auch manchmal so einen Emotionsstau, was du eigentlich mit dir selber ausmachst. Aber ich bin da auch nicht hingegangen, habe gesagt, du, ich bin da gerade in einem Konflikt. Und dann lässt du so einen Mist ab.
Ja, absolut.
So, wäre der mir egal gewesen, also bedeutungslos auch für mich, dann hätte ich doch gesagt, hier, komm. Wenn Mutti sagt, ich soll das Tor zumachen, mache ich's. Wenn du mir was sagst, sei nicht böse. So. Mein Vater hat aber immer die Souveränität besessen, auch die Ruhe, das also auch nie auf die Goldwaage zu legen, mir auch nie irgendwie mal, er hätte ja auch mal antworten können, ja, du bist auch nicht mein richtiger Sohn.
Ja.
Das hat er nie gemacht.
Und ich gebe dir trotzdem Abendbrot.
Ja, genau, ne? Ich bezahle trotzdem, ja, ist ja so, ich gebe dir trotzdem Essen in zu Hause, sondern der hat mich, seit ich denken kann, also mich noch erinnern kann, ne, das war immer, wenn wir irgendwo waren, das ist mein Junge. Punkt. Also der hat diese souveräne Ebene nie verlassen, auch wenn ich mich da mal eklig verhalten habe oder auch Probleme hatte. Ja, wo du sagst, boah, hoffentlich wären meine Kinder nicht so. Ja, ich glaube, ich war nicht besonders einfach als Jugendlicher, sondern der hat das eigentlich immer souverän gelöst. Der hat auch immer eine Tür aufgehabt, wo der gesagt, pass auf, Junge, du kannst da jetzt rausrennen mit erhobenem Stinkefinger.
Ja.
Wenn du fertig bist, die Tür ist weiterhin offen. Du kannst einfach durch dieselbe Tür kommst du wieder rein, die ist kein Spalt kleiner, setzt dich an den Tisch, isst was mit uns. Ja. Und ich glaube, der hatte da auch eine gewisse Milde. Und Das ist, glaube ich, das gewesen, was die Bindung dann auch ausgemacht hat. Mhm. Also, dass ich wusste, ich kann hier auch mal irgendwas Blödes machen, ohne dass meine Mutter zum Beispiel kommt. Die hat mich nie darauf angesprochen. Da hat er das auch nie erzählt. Wir waren ja alleine zu dem Zeitpunkt. Also, das ist nie ein Thema gewesen.
Aber genau das ist es. Genau zu sagen, ich akzeptiere, dass da auch unterschiedliche Rollen sind und ich werfe ihm die eine Rolle genauso wenig vor, wie er die andere auslebt. Also du darfst Pubertier sein und du darfst Sohn sein. Mhm. Ja, so. Und das heißt nicht, dass das in so einem massiven Wettbewerb steht. Also das Dasein des einen ist nicht das Verbot der anderen Seite. Und das ist was ganz Wichtiges zu verstehen, dass wir immer alle in verschiedensten Rollen unterwegs sind. Und gerade wenn ich in so eine neue Familienstruktur reinkomme, in eine neue Familie reinkomme, auch zu verstehen, dass dieses Ich bin neu natürlich auch zu völlig neuen Rollenwahrnehmungen führt und zu sagen, okay, das muss ich zulassen. So, was ich machen kann, ist Angebote machen, zu sagen, hey, ne, ich brauche jetzt mal jemanden, der die Rolle beispielsweise präparieren von irgendwas. Ne? Ich brauche jetzt mal jemanden, der mir einen Schraubenschlüssel gibt. So. Oder ich brauche jetzt mal jemanden, der mir beim Streichen vielleicht die Pinsel abnimmt, wenn ich die Pinsel wechseln muss. Also so Angebote machen, wo ein Sog entsteht, wo also ein Interesse entsteht, Rollen zu besetzen, die ich anbiete. Auf der anderen Seite bieten natürlich auch dann die Kinderrollen an. Sie sagen, kannst du mir was vorlesen? Mhm. Und zu sagen, okay, vielleicht habe ich das bisher nie gemacht, vielleicht war ich bisher nie in der Gelegenheit. Und natürlich auch schwierig für Patchwork, wenn beispielsweise jetzt kommt jemand in diese Familie als neuer Partner oder neue Partnerin, die möglicherweise selber keine Kinder hat und jetzt so dieses Thema auch Körperlichkeit, kannst du mir helfen beim Toilettengang bei kleinen Kindern oder kuscheln oder in den Arm nehmen, was Rollenprobleme erzeugt, nämlich wie sehr möchte ich das selbst, wie gut kann ich das zulassen, was ist eigentlich das richtige Maß dafür und dort zu verstehen, dass es dort keine festgeschriebenen Regeln gibt. Jetzt, wir klammern bitte mal alles aus, was in das Thema Missbrauch oder ähnliches geht.
Ja.
Also, darum reden wir an der Stelle nicht. Sondern zu sagen, es gibt keine gute Regel dafür. Wie schnell funktioniert das? Was ist die Annäherungsgeschwindigkeit? Wichtig ist immer zu gucken, habe ich ein Rollenangebot bekommen? Also gab es das? Oder habe ich mir einfach nur eine Rolle genommen, die vielleicht total einseitig ist? Und da ist meine ganz persönliche Empfehlung, wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, versuch mal einen Sog zu entwickeln für die Rollen, die du entweder anbietest oder die du auch vielleicht gerne hättest. Also im Sinne von, keine Ahnung, jetzt die Kinder sagen, Mensch, wir wollen gerne in den Freizeitpark gehen, da kommt man aber nur mit einem 18-Jährigen oder mit einem Erwachsenen rein oder man darf diese oder jene wie heißen das, Schausteller-Dinger da? Nee,
Karussells?
Fahrgeschäfte. Mhm. Man darf diese Karussells nur in Begleitung von fahren. Das ist ja ein Rollenangebot. Und jetzt zu sagen, Mensch, was haltet ihr denn davon, das? Also zu sagen, Mensch, würde ich anbieten, diese Rolle, ist das okay, wenn ich die nehme? Und nicht zu sagen, naja, okay, alles klar, komme ich mit. Weil wir wissen eben nicht, ob das schon eine Frage war oder ob es eher so eine Unsicherheit, wir wissen gar nicht, ob wir das anbieten dürfen. Und genau diesen Punkt zu finden, zu sagen, ich sage, welche Rollen ich wahrnehme in dieser Situation, aber ich mache auch nur Angebote, diese Rollen einzunehmen. Das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Sondern es ist vor allem ein Wechselspiel in der Kommunikation. Und es bedarf, und das finde ich, hast du einen wunderschönen Begriff benutzt, Milde. Mhm. Es bedarf der Milde, dass sich beide Seiten irren können. Also ich kann glauben, dass es dort ein Rollenangebot gab, was ich möglicherweise nicht wahrgenommen habe. Und ich darf milde damit umgehen, dass ich mich irre, dass ich vielleicht auch mal eine Rolle einnehme, die nicht angemessen war. Oder dass ich Rollenangebote nicht wahrgenommen habe, aus Stolz, aus weiß der Geier was. Und Milde ist dort ein ganz wichtiges Schlagwort. Wirklich zu sagen, es gibt nicht 0 und 1. Diese Rollen sind nicht trennscharf. Die Konflikte, die sich aus diesen verschiedensten Rollen ergeben, sind nicht trennscharf. Und wenn sie das nicht sind, dann muss ich in all meiner Menschlichkeit einfach auch akzeptieren, dass ich mich geirrt haben kann. Und dann eben nicht aus falschem Stolz zu sagen, naja, dann ist ja auch Quatsch jetzt, sondern zu sagen, okay, dann habe ich mich geirrt, dann habe ich mich verhört, dann habe ich die Situation falsch wahrgenommen, dann haben wir Gott sei Dank eine zweite Chance.
Wobei ich glaube, man sollte auch immer davon ausgehen, dass gerade Kinder in solchen Konstellationen ja verletzt sind.
Genau.
Weil die Mutti oder der Vati sind ja, leben ja nicht mehr im Haushalt.
Ja.
Das heißt, das erste große Glück, was neue Elternteile, nenne ich es jetzt mal bewusst, haben können, ist, dass sie in der ersten Instanz vielleicht ein Pflaster sein können.
Mhm.
Darauf gibt es aber auch kein Recht.
Nee.
Aber wenn alles gut läuft und du großes Glück hast, dann wirst du, sozusagen kannst du die Wunde des Kindes, ne, so ein bisschen heilen, wie ein Pflaster.
Genau.
Und danach, da kannst du dann Papa werden, ein
genau.
Freund, eine Vertrauensperson.
Genau. Genau.
Ja, du darfst aber, solltest da nie mit der Erwartung rangehen, ich bin jetzt da, die Gesellschaft gibt mir die Rolle erwachsener Mann, Kind, das wird der Papa sein, du bist erstmal gar nichts.
Genau.
Und ich glaube, wenn man das ein Stück berücksichtigt und
na, für das Kind bist du erstmal gar nichts.
Ja, ja klar, genau. Weil der Elternteil hat sich ja abgefunden. Der hat sich ja bewusst für einen neuen Partner entschieden, das Kind aber nicht.
Genau.
Und das meinte ich mit, du kannst für das Kind ein Pflaster sein, das wird aber dauern. Und
wenn
du das schaffst, dann kommt der ganze Riss, den du beschrieben hast.
Genau. Und vielleicht bist du am Anfang, wie du selber formuliert hast, erstmal nur Dienstleister.
Ja, ja? Zur Schule fahren, abholen.
Richtig. Richtig.
Genau.
Und dann zu sagen, alles klar, jetzt kann ich andere Rollenangebote machen. Wollen wir vielleicht nach der Schule mal ein Eis essen fahren und nicht direkt nach Hause? Oder was wäre, wenn Mama dich dahin begleitet, sondern ich dich mal dahin begleite? Genau. Und das ist wichtig. Das ist ein Prozess und der ist ja auch nicht linear.
Mhm.
Also der hat Schleifen drin. Der hat immer wieder Loops auch drin, wo man sagen muss, die Person entwickelt sich ja auch. Und da gibt es natürlich gerade bei Patchwork-Familien ja auch noch den ehemaligen Partner, die ehemalige Partnerin. Und das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder auch zu gucken, welche Rollenerwartungen sind da. Und die sind eben nicht statisch, die sind dynamisch. Also muss man auch immer wieder gucken, nehme ich die richtig wahr? Habe ich nicht die richtigen Signale für diese Rollen? Oder wo gibt's vielleicht auch Rollen, die besetzt sind? Punkt. Fertig.
Ja, aber auch Streit ist, glaube ich, wichtig, weil der die Bindung festigt.
Total.
Wenn du 3, 4 so eine, sag ich mal, etwas heftigeren Auseinandersetzung hast,
ja,
wo dir mal was an den Kopf geknallt wird und du die souverän löst, wird dir das Band zwischen dem Kind und dir in der Regel
immer
dicker. Und irgendwann ist das Thema auch gegessen. Dann ist die Bindung da.
Ja, genau.
Ja.
Sehr schön. Also, ich hoffe, dass wir damit auch die Frage des Zuhörers gut beantworten konnten und ich würde das gerne nochmal auf 3 Punkte kurz zusammendampfen. Also, Punkt 1. Wenn jemand ein Verhalten zeigt, hat er auch ganz viele andere Facetten. Mal hingucken, was von der Person sehe ich eigentlich gerade und was ist noch da. Punkt 2. Auch eine Person, die ein Verhalten zeigt, hat immer unterschiedlichste Rollen, die vielleicht in dieser Situation besonders gut oder eben nicht gut zur Geltung kommen. Und Punkt 3, es gibt auch Konflikte in der Person, weil auch die Person dynamisch ist, wo verschiedene Rollen, verschiedene Erwartungen in der Person zu Unruhe, unangenehmen Situationen oder Ähnlichem führen. Und deshalb ist es wichtig, egal welche 3 Arten von Konflikten dort auftauchen oder gesehen werden können, sehr transparent und sehr klar dazu ins Gespräch zu gehen.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann ist es das.
Dann, Fadi, wenn du das hörst, danke.